Ja, es ist schön, dass du da bist, dass so viele da sind. Wir sind als Kirche eine Gemeinschaft, die unterwegs ist, den Glauben zu entdecken, die unterwegs ist, Jesus zu entdecken. Und jeder von uns, der heute hier ist, ist auf einer unterschiedlichen Stufe oder Phase von seinem Glauben. Und ich habe so ein Bild mitgebracht, das ihr hier sehen könnt. Und die Grafikerin, finde ich, hat das ganz gut dargestellt, dass es mit dem Glauben oft so ist wie mit einem Wasserglas. Es ist manchmal ganz voll, da ist ganz viel Glaube. Aber manchmal ist es auch ganz leer. Aber oftmals so zwischendrin. Vielleicht kennst du das. Als Glaube da in deinem Leben, aber gleichzeitig auch Unglaube und Zweifel. Beides gehört zusammen. Und vielleicht bist du schon jahrzehntelang gläubig und bist hier, dann bist du herzlich willkommen. Vielleicht bist du auch ganz neu auf der Suche oder was ist das eigentlich? Dann bist du genauso herzlich willkommen, weil wir sind alle unterwegs auf so einer Glaubensreise. Und da gehört Glaube und Zweifel zusammen. Ja, das ist immer wieder beides miteinander vermischt. Alain de Botton, das ist ein bekannter Atheist, der ist in einer Familie aufgewachsen, wo immer gesagt wurde, ja, wenn du glaubst, so oder Religion, das ist eigentlich was für naive Menschen. Das glaubt er heute nicht mehr, aber er sagt immer noch, er tut sich voll schwer mit dem Glauben. Aber er hat ein Buch geschrieben, das heißt Religion für Atheisten. Und in dem Buch beschreibt er ein bisschen seine Bewunderung über den Glauben. Er sagt trotzdem, die Menschen, die glauben, die verbindet was oft, trotz all ihrer Unterschiede. Sie erfahren oft Trost. Also spannend, er glaubt eigentlich nicht und trotzdem hat er gleichzeitig eine Sehnsucht nach etwas, was der Glauben bringt. Also beides gehört da zusammen. Der Spiegel hat letztes Jahr eine ganz große oder eine relativ große Untersuchung gemacht, was denn die Deutschen glauben. Und es ist spannend, dass 55% der Deutschen gesagt haben, dass sie an einen Gott glauben. 2005 waren es noch 65. Also der Glaube irgendwo hat abgenommen. Und gleichzeitig aber hat der Wunsch und die Sehnsucht nach Spirituellem, auch nach Übernatürlichem zugenommen. Also auch hier sehen wir eine Abnahme von Glauben, aber gleichzeitig die Sehnsucht nach mehr. Beides gehört zusammen. Aber trotzdem fällt es vielen doch recht schwer, dass der Glaube so im Alltag was zu tun hat. Viele halten es mit dem Glauben so ein bisschen wie mit Alkohol. Ist ja ganz schön und nett, dass es das gibt. Aber sobald es anfängt, deinen Alltag zu beeinflussen, halt lieber Abstand davon, ja. Und vielleicht denkst du auch so über den Glauben. Ja, ganz schön und nett, aber jetzt wirklich was mit meinem Alltag. Aber selbst wenn du sagst, ich bin schon lange Christ und es soll wirklich meinen Alltag prägen, auch dann hast du wahrscheinlich immer wieder Zweifel und Kämpfe. Und das ist ganz normal. Weil wir gehen durch verschiedene Phasen im Leben und es gibt so viele verschiedene Weltanschauungen, Perspektiven, dass wir immer wieder ins Zweifeln kommen. Und ich möchte heute darüber reden, was heißt eigentlich Glaube und Unglaube aus einer christlichen Perspektive? Was ist denn das überhaupt? Ja. Und ich möchte dort eine Geschichte anschauen, wo Jesus selbst über Glaube und Unglaube spricht und über vier verschiedene Facetten oder Gesichter von Unglauben sprechen und vielleicht findest du dich in dem einen oder anderen wieder und es hilft dir, einen Schritt des Glaubens zu gehen. Diese Geschichte steht im Markus-Evangelium, das ist einer der vier Berichte über Jesus und Jesus ist mit seinen drei Freunden auf dem Berg, er erfährt ganz viel und dann kommt er zurück und dann passiert diese Geschichte. Und ich lese mal vor aus Kapitel 9. Als sie, also Jesus und seine drei Freunde, zu den anderen Jüngern zurückkamen, waren diese von einer großen Menschenmenge umringt, darunter einige Schriftgelehrte, die ein Streitgespräch mit ihnen führten. Sobald die Menge Jesus sah, geriet sie in große Erregung. Alle liefen zu ihm und begrüßten ihn. Worüber streitet ihr euch denn? Fragte er. Einer aus der Menge antwortete, Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen. Ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Wo immer dieser ihn packt, wirft ihn zu Boden, dem Jungen tritt Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation, sagte Jesus zu ihnen. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Also für alle, die letzten Sonntag da waren, es ist nicht die gleiche Predigt, okay? Ihr könnt euch entspannen. Aber wenn wir die gleiche Geschichte heute anschauen, ist es aus einer anderen Perspektive, ja? Und ein bisschen anderer Inhalt. Also Jesus kommt zu dieser Menschenmenge, es gibt diese Gruppe von der Menschenmenge, ja? Dann gibt es hier, steht Schriftgelehrte. Schriftgelehrte waren damals Menschen, die sich sehr gut mit den jüdischen Schriften auskannten, mit dem Alten Testament. Das war damals eine sehr religiöse, sag ich mal, Gesellschaft. Und es waren, sag mal, die Theologieprofessoren, ja? Die vorgegeben haben, was man so glaubt und nicht. Und die haben miteinander gestritten. Und Jesus fragt dann, was los ist. Und dann kommt dieser Vater. Und der Vater sagt, mein Sohn hat einen Geist und der plagt ihn. Im Matthäus-Evangelium steht, dass er Epilepsie hatte und einen bösen Geist. Dem Sohn geht es sehr schlecht, schon über viele Jahre. Und der Vater weiß nicht, was er machen soll. Und dann sagt er, ja, ich war bei deinen Jüngern, aber die konnten nicht helfen. Und dann plötzlich wird Jesus ungeduldig. Jesus sagt dann, ihr ungläubige Generation, wie lang soll ich noch bei euch bleiben? Wieso wird Jesus hier so ungeduldig und warum eigentlich? Jesus ist ungeduldig, weil er so viel Unglaube sieht. Und er sagt, ihr Generation. Also er benutzt ein sehr breites Begriff und er sieht eigentlich Unglaube bei allen, die da sind. Ja, bei diesen Schriftgelehrten, bei der Menge, bei den Jüngern und auch bei dem Vater. 4 verschiedene Gesichter von Unglauben. Und ich nehme dich jetzt mal mit rein in diese 4 Gesichter des Unglaubens und du kannst dich mal fragen, was vielleicht gerade bei dir so passt. Der erste Unglaube ist der von den Schriftgelehrten, ich sag mal der intellektuelle Unglaube. Die Schriftgelehrten waren wirklich Menschen, die privilegiert waren, die hatten mehr Wissen, die konnten lesen, die haben studiert, die haben die alten Schriften gekannt. Und spannend, als Juden haben sie die alten Schriften gekannt und kannten eigentlich, dass eines Tages ein Messias kommen wird, der die und die Eigenschaften hat, der in Bethlehem geboren wird und so weiter. Und dann kommt Jesus und gerade die glauben nicht. Man hat ein bisschen den Eindruck, dass die Schriftgelehrten so intelligent waren, so viel Wissen hatten, dass gerade ihr Wissen so was war, dass sie sich ja, nicht Jesus wirklich zuwenden konnten. Sie hielten sich vielleicht für was Besseres. Und manchmal kann es sein, dass wir so einen intellektuellen Unglauben haben, vielleicht gerade, wenn wir besonders privilegiert sind in unserer Ausbildung. Vielleicht bist du in deinem Fach besonders gut und dir macht nicht schnell jemand was vor. Du kannst Zusammenhänge verstehen und erklären. Und du denkst vielleicht auch, ja, also mit meiner Intelligenz, mit meiner Bildung, mit meiner akademischen Laufbahn kann ich doch nicht glauben. Gerade das, was du so gut kannst, was du so gut gelernt hast, ist der Punkt, der dich nicht glauben lässt. Und auf der anderen Seite spürst du aber, wenn du einen Schritt auf Gott wenn du möchtest, dass auch er in dein Leben kommt, musst du sozusagen einen Schritt auf ihn zugehen des Glaubens. Und gerade deine Bildung, dein Intellekt hindert dich irgendwo dran. Jesus sagt, es ist eine Form von Unglauben. Das zweite Gesicht des Unglaubens hier ist die Menschenmenge. Die Menschenmenge, die sagt, was bringt mir das eigentlich? Ja, da sind die Jünger, dann gehen wir zu den Jüngern. Ja, dann kommt Jesus selber, dann gehen wir natürlich zu ihm. Ja, was bringt er mir? Und da kommt immer wieder diese Menschenmenge im Neuen Testament vor und die sind teilweise gar nicht interessiert an Jesus selbst, sondern nur an den Benefits. So, was kann er mir geben? Ja, vielleicht bringt er mir eine Heilung, vielleicht bringt er mich irgendwie weiter. Und man hat so bei der Menschenmenge die Perspektive, ja, die sind so unterwegs, wie wir manchmal auch heute. Und wir denken eigentlich an uns, an unseren Lebensstil, was für mich wichtig ist, so mein Ding zu machen. Ah, was muss ich noch dazu tun, damit es mir gut geht, damit ich noch glücklicher werde? Ah ja, mit dem Glauben, vielleicht bringt mir das ja auch noch was. So ein Add-on. Ja. Ich bin nicht wirklich interessiert an einer Vertrauensbeziehung zu Christus. Mir geht es nur darum, was er mir bringen kann. Ja, vielleicht bringt er mir ein bisschen Entschleunigung. Bisschen Ruhe, passt gerade zu meiner Lebensphase. Ja, ich bin vielleicht Christ, ja, weil es bringt mir halt was und es war's. Und Jesus sagt, es ist auch eine Form von Unglaube, weil letztlich er selber gar nicht in der Mitte steht, sondern nur die Benefits. Der dritte Unglaube hier ist der Unglaube des Vaters. Und hier geht das Gespräch mit Jesus und dem Vater auch weiter. Ich lese mal, also Jesus sagt, ihr seid eine ungläubige Generation, er wird ungeduldig. Und dann sagt er Folgendes, bringt den Jungen zu mir. Und man brachte ihn und so wie der Geist Jesus erblickte, riss er den Jungen hin und her, sodass dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf den Boden wälzte. Wie lange geht es schon so mit ihm, fragte Jesus den Vater. Von klein auf, antwortete der Mann. Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab doch Erbarmen mit ihm und hilf uns. Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen, ich glaube, aber hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Also der Vater ist hier ganz ehrlich. Der Vater sagt, Jesus, ich glaube, deswegen bin ich auch hier, aber ganz ehrlich, ich habe Zweifel. So lange geht es meinem Sohn schon schlecht, so viele Jahre. Ich habe schon so viele negativen Erfahrungen gemacht, keiner konnte ihm helfen, ich habe Zweifel. Und vielleicht ist es auch dein Unglaube, wo du sagst, ja, ich habe schon einen Glaube, aber wenn ich auf mein Leben schaue, auf die ganzen vielen negativen Erfahrungen, die ich schon gemacht habe, fällt es mir echt schwer, diesem Jesus zu vertrauen. Jesus sagt uns ja viel zu in unserem Leben und manchmal spricht er auch in bestimmte Situationen rein. Aber du kannst gerade irgendwie nicht glauben. Jesus sagt dir zu, er wird dich versorgen. Und du sagst, Jesus, ich weiß nicht, kann ich das wirklich glauben? Kann ich glauben, dass Jesus tatsächlich mein Suchtproblem irgendwie verändert? Kann ich glauben, dass Jesus wirklich meine Ehe rettet und da was schenkt? Kann ich glauben, dass er mein Hass und Wut, die oft so tief in unserem Herzen drin ist, dass es wirklich verändert durch seine Liebe? Ich habe schon so viele negative Erfahrungen gemacht. Und du hast Zweifel. Ich weiß nicht, ob er das wirklich kann. Und das vierte Gesicht hier ist der Unglaube der Jünger. Ja, wieso eigentlich die Jünger? Ich meine, das sind doch die Glaubenshelden, oder? Die haben alles liegen lassen, sind mit diesem Jesus unterhergezogen. Jetzt sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr, warum habt ihr so einen Unglaube? Das Spannende ist, am Ende dieser Geschichte kommen die Jünger zu Jesus und fragen Jesus, Jesus, wieso konnten wir das eigentlich nicht machen mit dieser Befreiung von dem Jungen? Und dann sagt Jesus zu ihnen, wisst ihr, das geht nur durchs Gebet. Interessant. Also sagt nicht zu den Jüngern, ja, ihr habt euch zu wenig angestrengt, ihr habt zu wenig irgendwie das oder jenes gemacht, sondern sagt, ihr müsst euch an den wenden, der es kann. Es scheint so, als ob Jesus zu ihnen sagt, wisst ihr habt auf eure eigene Kraft geglaubt. Ihr habt geglaubt, ihr seid mit mir unterwegs, jetzt klappt alles automatisch. Ja, ihr seid sozusagen die Jesus-Heroes und jetzt, wenn ihr kommt, dann wird es alles passieren. Aber ihr habt euren Blick nicht wirklich auf Gott gerichtet. Und wir sind manchmal als Christen auch unterwegs mit so einem Unglauben als Kirche, vielleicht auch als EFG Gundelfing, dass wir denken, hey, wir haben es raus. Hey, wir sind schon so lange unterwegs, wir wissen, wie das geht mit dem Glauben. Ja? Frag uns einfach, wir haben unsere Strategie, wir haben alles gut durchdacht, wir sind es jetzt, wir werden es schaffen. Und Jesus sagt, nee, das ist eine Form von Unglaube. Wenn du meinst, dass deine Ressourcen, deine Strategie, so gut wie das sein kann, letztlich das ist, was bewegt. Schau auf mich. Gott ist es, der es tun kann. Wo stehst du gerade? In welchem Unglauben findest du dich wieder? Bei den intellektuellen Zweiflern? Oder bei dem, die nur die Benefits suchen? Oder vielleicht bist du gebremst, weil du negative Erfahrungen gemacht hast und du kannst gerade nicht glauben? Oder du schaust nur auf dich selber, ja? Du denkst, du bist es, der es machen kann? Wenn ich ehrlich bin, ich kenne mich immer wieder mal so bei dem einen und bei dem anderen Gesicht wieder. Es sind vier verschiedene Formen von Unglauben. Und all diese Formen haben einen gemeinsamen Kern. Und wir können das erkennen, wenn wir sehen, wie Jesus jetzt mit diesem Unglauben umgeht. In dieser Situation, aber überhaupt sonst in den vier Evangelien. Weil zu den zweifelnden Schriftgelehrten sagt er immer wieder, hey, jetzt lasst mal eure ganzen Einwände beiseite und schaut mal wieder auf mich. Schaut mal, wer ich bin. Zu dem Vater sagt er, leg mal deine negativen Erfahrungen beiseite, schau mal, wer ich bin, ich kümmere mich um dich. Zu der Menge sagt er, jetzt denk mal nicht nur an die Benefits, ja, sondern schaut mal auf mich, wer ich bin. Und zu den Jüngern sagt er selbst auch, schaut nicht auf eure Fähigkeiten, sondern auf mich selbst. Also was ist denn im Kern bei Jesus Glaube? Jesus sagt, Glaube ist, dass ich mich mit meinem Leben, da wo ich gerade bin, ihm wirklich zuwende. Das ist Glauben. Glaube ist nicht nur, dass du was für wahr hältst, sondern dass du dich mit deinem ganzen Leben ihm zuwendest. Glaube heißt, sein Leben Gott ganz zuwenden. Und ich möchte hier ein Bild dafür verwenden, das mir sehr gut gefallen hat, von einem befreundeten Pastor. Glaube ist wie eine Blume. Stell dir mal vor, du hast eine Blume oder du bist selber die Blume. Und diese Blume wendet sich jetzt der Sonne zu. Mit allem, was sie ist. Und die Sonne strahlt auf diese Blume und sie fängt an aufzugehen. Die Blütenblätter fangen an, sich zu öffnen. Es kommt Wärme rein in diese Blume. Das Leben der Sonne kommt rein in diese Blume. Und während sich die Blume ganz Gott hinwendet, fängt sie an aufzublühen und fängt an zu duften. Und dieser Duft breitet sich aus. Das ist Glaube. Glaube heißt, dass du sagst, ich wende mich dieser Sonne zu. Und ich will, dass sie in mein Leben reinstrahlt, in meine Beziehungen, in meine Perspektive über Arbeit. Und du wirst merken, wie du aufblühst und wie du anfängst zu duften für andere. Das ist letztlich Glaube. Glaube ist im Kern diese Hinwendung. Und was ist denn Unglaube aus Jesu Perspektive? Unglaube ist dann, wenn wir uns von Gott abwenden. Unglaube ist dann, wenn wir uns abwenden und meistens schauen wir dann auf uns selber. Unglaube ist, wenn die Blume sozusagen sagt, ich schaue nur auf mich. Ja? Vielleicht kennst du es auch, du schaust so auf dich. Ja, ich habe so mein Leben. Und dann, ja Gott, ah ja, wäre vielleicht schön, wenn du da noch reinkommst. Ja Gott, aber warum gibst du mir das nicht? Ich habe ja meine Strategie und Pläne, aber Gott, irgendwie passt das gerade nicht so rein. Und du bleibst total bei dir stehen. Du hast zwar deine Fragen und Zweifel, aber du richtest dich gar nicht auf Gott aus, weil du dich letztlich auf dich selbst fokussiert hast. Und Jesus sagt, hey, heb mal deinen Kopf. Schau mal auf die Sonne. Ich meine, wenn es Gott gibt, dann ist es doch mit Gott eher so, wie dass wir die Blume sind und er die Sonne, oder? Dass wir uns nach ihm ausrichten. Und manchmal passiert genau das, du richtest dich auf Gott aus und dann findest du bei ihm das, was du die ganze Zeit hier bei dir gesucht hast. Und das möchte Jesus tun in deinem Leben. Er will auch heute dich ermutigen, da wo du stehst, dass du dich ihm ganz zuwendest. Und es ist auch gar nicht so anstrengend. Es braucht keine super geistliche Performance, ja, sondern es braucht einfach, dass du sagst, ja, Jesus, da wo ich bin, wie der Vater, schein du rein. Ich will wirklich offen sein, ich will wirklich mein Herz dir zuwenden. Und ich bin gespannt, was du tust. Und wenn du das tust, oder vielleicht hast du auch schon die Erfahrung gemacht, dass du es tust, dann ist es aber nicht automatisch so, dass dann alles toll ist in deinem Leben. Ja? Du wendest dich Jesus zu und wow. Und manchmal ist es so, dass es dir vielleicht sogar schlechter geht. In der Geschichte ist es auch so, der Vater kommt mit all seinen Zweifeln zu Jesus, wendet sich ganz hin und dann wird es nicht besser erstmal. Es wird eher kurz noch schlimmer. Das steht dann in Vers 25, als Jesus nun sah, dass die Menge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie und riss ihn heftig hin und her und fuhr aus, dieser Geist, und der Junge lag wie tot da, sodass alle sagten, er ist tot. Und erst danach ergriff Jesus seine Hand und richtete ihn auf und er stand da. Also es wird erstmal schlimmer. Der Geist reißt den Jungen nochmal hin und her und dann liegt er da wie tot. Und warum dachten alle, er wäre tot? Weil er da eine ganze Weile da lag. Da kommt der Vater, geht den Schritt und er denkt, jetzt wird alles gut und dann wird es erstmal nochmal heftiger. Und so genau ist es manchmal mit uns auch. Du kommst vielleicht mit deinen Ängsten, mit deinen Sorgen, mit deiner Krankheit zu Jesus und sagst, ja, ich richte mich wirklich auf dich aus. Und dann erfährst du, jetzt gehe ich noch tiefer ins Tal. Jetzt geht es mir noch schlechter. Was ist da los? Ein Grund kann sein, dass Jesus noch tiefer an deinem Herzen arbeiten will. Weil ich kenne das von mir. Mir geht es nicht gut. Ich komme zu Jesus. Jesus, mir geht es gerade nicht gut. Nimm mir doch die Sorgen weg. Und dann nimmt er die Sorgen weg und was passiert dann? Danke, Jesus. Und ich lebe wieder so mein eigenes Leben. Aber gerade wenn wir im Tal sind, ich weiß, ob du schon mal die Erfahrung gemacht hast, wenn ich im Tal bin, mir geht es nicht gut, dann geht es tiefer, dass ich sage, ich will mich wirklich, ich brauche dich. Und warum macht Jesus das? Er macht es letztlich, weil er uns so sehr liebt und an uns arbeiten möchte, damit wir aufblühen in dieser Sonne. Deswegen geht er manchmal mit uns durchs tiefe Tal. Und vielleicht bist du gerade so in einem tiefen Tal. Da möchte ich dir Mut machen und sagen, hey, Jesus will dich letztlich aufrichten. Aber vielleicht bist du gerade da drin, weil er deinen Glauben festigen will und stark machen will. Jesus liebt dich, er will dich nicht fertig machen, sondern er will, dass du lernst, dich ihm zuzuwenden. Vielleicht wird es bei dir gerade schlimmer, aber ich möchte dir zusagen, nach dem Tal kommt die Höhe. Nach der Dunkelheit kommt das Licht, nach der Nacht kommt die Dämmerung und letztlich nach dem Tod kommt die Auferstehung. Nach all dem richtet Jesus diesen Jungen auf. Und noch ein letzter Gedanke, woher kommt denn dann eigentlich, wenn ich in dem Tal bin oder überhaupt in meinem Unglauben, woher kommt die Kraft dazu, dass ich glauben kann? Wie kann ich Kraft bekommen, neu zu glauben? Wie geht denn Jesus mit dem Vater hier um? Also Jesus ärgert sich über den Unglauben. Warum ärgert er sich? Weil in Jesus Gott selbst zu uns kommt und er den Wunsch hat, dass wir uns auf ihn ausrichten, auf die Sonne. Und dann sieht er, wie alle Menschen sich eigentlich irgendwie abwenden von ihm. Und es ärgert ihn. Aus seiner Liebe heraus schmerzt es ihn. Aber was macht er jetzt mit seinem Schmerz? Er wendet sich nicht von dem Vater ab, sondern er geht auf den Vater zu und sagt, okay, erzähl mir deine Geschichte. Wie lange ist es schon mit dem Sohn? Ich will dir zuhören, ich gehe auf dich ein. Ich werde dich wieder aufrichten. Und hier sehen wir ein Stück weit, wie Jesus ist. Jesus schmerzt es, wenn wir nicht uns auf ihn ausrichten. Aber aus seinem Schmerz, aus seiner Liebe heraus gibt er alles, damit wir glauben können. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, dann sehen wir, dass Jesus ganz am Ende diesen ganzen Schmerz auf sich nimmt. Sag ich mal, von allen Menschen, die nicht glauben. Und dass er den Weg geht bis ans Kreuz. Jesus liebt dich so sehr, dass er bis ans Kreuz geht und alles loslässt. Er geht ja ans Kreuz, warum? Für unseren Unglauben, weil wir uns abwenden von Gott. Geht er den Weg für uns, der Sohn Gottes. Ich meine, gibt's eine größere Liebe, als dass er sagt, ey, mir tut es so weh, aber ich trage den ganzen Schmerz für dich und ich gehe ans Kreuz mit dem einen Ziel, damit du wieder aufblühst, damit du dich wieder Gott zuwendest. Woher kriege ich Kraft zu glauben? Wenn du auf Jesus schaust und was er letztlich getan hat am Kreuz, dass er alles gibt, dass er alles loslässt, kannst du dann nicht da, wo du gerade bist, auch loslassen? Wenn der Sohn Gottes alles loslässt, kann ich dann nicht auch meinen Kopf heben und sagen, Jesus, ja, ich lass los. Du bist für mich gestorben und ich möchte mich auch dir zuwenden. Ich glaube, wir kriegen Kraft, wenn wir neu auf ihn schauen, wie er ist, wie er mit dem Vater umgeht, wie er letztlich alles für uns trägt am Kreuz. Und das feiern wir heute im Abendmahl. Wir feiern heute Abendmahl aus der Perspektive, dass wir sagen, da wo ich gerade stehe mit meinem Unglauben, da möchte ich zu dir kommen, Jesus. Und ich möchte neue Kraft kriegen, weil ich glaube, du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich möchte es heute wieder festmachen. Und dann nimm Brot und Wein und sei dir gewiss, er ist da. Er kennt dich und er will dich aufrichten, da wo du stehst. Und wir möchten es heute auch feiern. Wir möchten einfach feiern, dass die Sonne da ist, dass er es vollbracht hat, dass wir wissen dürfen, seine Liebe ist so unvergleichlich groß. Egal wo ich bin, er will mich wieder aufrichten. Und bevor wir das Abendmahl jetzt feiern, singen wir noch gemeinsam ein Lied, das ausdrückt, wie groß seine Liebe über uns ist. Amen.